Heute bei «Apropos» ein Schweizer im Vietnamkrieg. Der René Baumann hat gerne farbige Baseballjacke gehabt. Hat er geraucht, seine Marke wären Lucky Strikes gewesen.
Ich fumais pas, mais l'allumette a zat un Lucky Strike pour faire le l'américain.
Ouais.
Der René Baumann ist aus einem kleinen Dorf im Jura gekommen und er hatte einen amerikanischen Traum gehabt.
So we were there together and we were also roommates in Fort Bragg together for a little while, a couple months maybe. So I knew him fairly well.
Der Traum hat mit seinem Leben bezahlt. Er hat als Soldat im Vietnamkrieg gekämpft, so wie Dutzende Schweizer, und er ist dabei gestorben.
Mais je donne les larmes aux yeux.
Ouais, ouais.
Encore maintenant.
Wirklich bekannt ist die Geschichte aus der Schweizer Vergangenheit bis jetzt nicht gewesen. Der Bernhard Durchschmidt, unser Romandie-Korrespondent, und der Bundesredakteur Quentin Schlappach ändern das. Sie haben René Baumann und andere Schweizer, die im Vietnamkrieg gekämpft haben, nachgeforscht. Der Text, der dabei entstanden ist, erscheint dieses Wochenende im Magazin. Dabei geht es nicht nur um das Schicksal von René Baumann, sondern auch um das Verhalten von der offiziellen Schweiz, die lieber nichts wissen wollte von den Bürgern in fremden Diensten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Basel» und der «Berner Zeitung» und den anderen der Medientiteln. Zu Gast ist heute Quentin Schlappach, einer der beiden Autoren. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Quentin.
Ciao Philipp.
Quentin, eure Geschichte fängt hier in Colombier, im Neuburg Jura, und zwar im Dauerregen.
Genau, es war Mitte November und es hat wirklich geschifft wie aus Köbeln. Und wir haben dort in Colombier den Claude Stau getroffen. Er hat uns empfangen mit Militärkleidung, Camouflage und einer Baseballkappe.
Super. Tolle. Ouais. Camouflage.
Dans le thème.
Bonjour, comment allez-vous?
Ah, c'est vous?
Oui, c'est moi.
Er ist auch über 80 und er hat mit dem René Baumann die RS gemacht, also die Rekrutenschule, auch in Colombier. Und wir sind mit ihm dort her, wo ich seine Freunde begraben liegt, nämlich auf dem Friedhof in Colombier. Der liegt leicht erhöht über dem Städtli mit wunderschöner Sicht über den Neuenburgersee, wenn es das schöne Wetter wäre. Colombier ist 10 Minuten von Neuenburg entfernt, hat etwa 5'000 Einwohner und ist ein typisches Mittelalterstädtli. Der architektonische Mittelpunkt des Dorfes ist Château de Colombier und das wird seit mehreren Jahrzehnten vom Militär als Kaserne gebraucht.
Der Claude Stalder hat er in Gamelfa getroffen auf dem Friedhof, weil der René Baumann gut kennt hat. Der Protagonist von eurer Geschichte. Der René Baumann wächst in den 50er Jahren in Colombier auf. Wie muss man sich das vorstellen, das Leben damals?
Yes, der René Baumann, er kommt nicht gerade aus privilegierten Verhältnissen. Sein Vater, der war Arbeiter bei der Kabelfabrik, ich glaube, im Nachbarort. Und der ist schon, wo der René Baumann 3 war, ist er bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Und seine Mutter, die war dann zum zweiten Mal verheiratet und sie hat schon einen Sohn aus erster Ehe mitgebracht. Und die hat echt die beiden Gielen allein aufgezogen. Und eben, wir haben für die Recherche mit vielen Leuten geredet, unter anderem mit dem Claude Stalder. Und eben, die haben uns von Colombier gesagt, in diesem Dorf haben sie ein bisschen die Berufsmilitär den Ton angegeben und die Winzer, die oben an den Hängen gewohnt haben. Und eben, die Baumanns, die haben jetzt nicht zu der privilegierten oder zu einem Teil von diesem Establishment gehört. Aber der René Baumann, er war ein sehr aufgeweckter Bursch, ein Draufgänger. Es zeigt allein die Tatsache, dass die Lokalzeitung 3-mal über einen Unfall von ihm berichtet hat. Also das war dann noch gang und gäbe. Eben 2-mal ein Verkehrsunfall, einmal hat er sich beim Skifahren ein Bein gebrochen.
Das ist in der Zeitung gekommen?
Das ist in der Zeitung gekommen, damals, genau. Und was bei ihm besonders ist, eben, dass er früh Gewissheit hatte, dass er mal auswandern will. Und zwar auf Amerika, und das hat er auch dem Claude Stalder dann erzählt.
Et puis, après, il y a eu l'école de rue,
oui.
Puis là, on s'est retrouvés,
oui.
dans la même compagnie,
oui.
Dans la même chambre.
Mmh.
Des chambres où il y avait 12, 14 lits.
Mmh.
Mmh. Mmh. Et lui, il avait le premier lit. Et puis, c'était déjà un peu l'Américain.
Ouais.
Er weiss, dass er will auswandern. Amerika fasziniert ihn. Das Militär fasziniert ihn auch. Gefällt es ihm in der Rekrutenschule?
Ja, er ist quasi mit dem Militär aufgewachsen. Also man muss sich wirklich Colombier vorstellen. Das Militär ist dort sehr dominant. Das ist in dem architektonischen Highlight dort bei dem Chateau. Und seine Mutter, das ist auch noch wichtig, die hat wirklich gerade unmittelbar vor der Kaserne einen Kiosk betrieben. Und die Rekruten sind natürlich immer dort Ziggis kaufen. Und er ist eigentlich mit dem aufgewachsen, dass das Militär wie so ein Teil von seinem Leben war.
On était simple soldat.
Soldat.
Oh, alors c'était l'école de recrue,
oui,
ça.
Oui, oui.
Hein, la recrutenschule. Hein?
C'est l'infanterie ou...
Oui, oui, l'infanterie.
Oui.
C'était la 1-18. À l'époque, c'était un régiment neuchâtelois.
Oui.
Qui n'existe plus.
OK.
Und eben mit Anfangs 20 ist er auch tatsächlich nachher dort, wo er eigentlich aufgewachsen ist, er auch gerade in der Rekrutenschule gewesen und hat auch so bei seiner Mutter gerade Ziggis kaufen.
Un très très bon soldat,
oui.
Appliqué.
Oui.
Vraiment, c'était sa passion.
Oui. Oui.
Und eben neben seiner Faszination fürs Militär hat er auch eben die grosse Amerika-Faszination gehabt und das hat man ihm auch angesehen.
Wie genau?
Ja, also der Claude Stalder hat uns zum Beispiel erzählt, dass er immer die Baseball-Jäckli hatte, so wie der James Dean in diesen bekannten Filmen. Er hat Lucky Strikes geraucht, wobei eben der Claude Stalder hat uns gesagt, dass er gar nie inhaliert hat. Er hat echt nur so da.
Il fumait pas, mais il allumait de temps en temps Lucky Strike pour faire l'Américain.
Oui.
Er ist auch in Neuenburg scheinbar mit Austauschstudis von Amerika in Kontakt gekommen. Muss vielleicht noch als Hintergrund zu Anfang 60er Jahre, das war so der Anfang vom American Field Service, wo ziemlich viele Austauschstudenten auf Europa sind, unter anderem auf Neuenburg.
Ist denn zu dieser Zeit, Anfangs der 60er Jahre, die Amerika-Faszination in der Schweiz weit verbreitet gewesen?
Ja, das kann man glaube ich schon sagen. Also es ist so ein bisschen die Kulturwelle, die übergeschwappt ist. Kaugummi ist zum Beispiel so etwas gewesen, wo dann ist aufgekommen. Oder eben die Filme natürlich, die Klassiker. Denn sie wissen nicht, was sie tun. West Side Story, Coca-Cola haben wir plötzlich überall können kaufen. Und das hat schon bei vielen Faszination ausgelöst. Was noch interessant ist, eben so ein bisschen die amerikakritische Bewegung, die ist ja nachher eher so gegen Ende der 60er Jahre gewesen, eben wo sich vor allem so ja, Unis, ein bisschen linke Kreise, wenn man sich solidarisiert mit den Umkehrungsbewegungen, zum Beispiel eben in Vietnam, das ist eher ein bisschen später gekommen, aber dann Anfang 60er Jahre ist die Amerika-Faszination recht gross gewesen.
Das Beispiel dafür ist René Baumann, er war ein Fan von Amerika. Er hat immer gesagt, dass er gerne auswandern möchte. Jetzt war er in der RS. Was macht er nachher? Tut er wirklich auswandern?
Ja, er setzt den Plan wirklich auch in Datum. Also Dokumente, die wir gesehen haben, zeigen, dass er 1964, das war schon gerade das Jahr, wo eigentlich die Amerikaner nachher in Vietnam wirklich mit Truppen einmarschiert sind, ist er ausgewandert. Was auch noch wichtig ist beim René Baumann, mit den Leuten, die wir geredet haben, ist gesagt, er war nicht ein politischer Mensch. Er war wirklich mehr eben ein kultureller Amerika-Fan gewesen. Und man muss auch noch sagen, in dieser Zeit sind relativ viele Schweizer immer noch ausgewandert in die USA, also in den 50er und den 60er Jahren. Es hat auch amerikanische Firmen gegeben, die in der Schweiz Leute gesucht haben. Sie waren meistens Fachpersonal. Er hat aufgrund von seiner Ausbildung hat er die Möglichkeit nicht gehabt, eben irgendwie so bei einem grossen amerikanischen Unternehmen irgendwie als Ingenieur oder so anzufangen. Er hat einen anderen Weg müssen suchen, wenn er auf Amerika kommt.
Was hat er für einen Weg gefunden?
Ja, das ist noch schwierig. Also, mit den Leuten, die wir geredet haben, hat es nicht so genau gewusst, wie er letztlich ist auf Amerika gekommen. Aber es deutet viel darauf her, dass er 64 die Schweiz verloren hat, Richtung Deutschland, und nachher dort auf Stuttgart ist, wo eigentlich die Amerikaner eine grosse Militärbasis hatten, und dort sich nachher gemeldet haben. Was auch noch wichtig ist, dass zu diesem Zeitpunkt haben sich viele Schweizer scheinbar dafür interessiert, in der US Army Dienst zu leisten, während der Zeit des Vietnamkriegs. Aber eben, die US-Botschaft hat den Berner Behörden immer versichert, dass sie niemand irgendwie anhören oder so. Aber scheinbar hat man den interessierten Männern, sie waren ja meistens, hat man einfach die Adresse von Stuttgart gesagt, hey, dort könnt ihr euch melden. Und beim René Baumann war das auch der Fall gewesen.
Ehrenwort. Der Claude Stalder, der Jugendfreund von René Baumann, war mit ihm zusammen in der Rekrutenschule. Hat er sich auch überlegt, nach Amerika zu gehen?
Ja, wie gesagt, er hat sich auch sehr stark überlegt. Er hat sich aber im letzten Moment dagegen entschieden. Er hat aber auch einen speziellen Weg gemacht. Er ist auf Hamburg. Er ist das dann erzählt, ist so bei der deutschen Handelsmarine angelopfen und gesagt, ob er bei ihnen arbeiten kann. Und ich gesagt, ja, morgen als Matros kann arbeiten.
Et puis moi, je devais partir avec, hein. Sérieux.
Oui.
Et puis, au dernier moment, je suis parti dans la marine allemande.
Oui.
Dans la marine marchande.
Oui.
Où j'ai fait aussi 7-8 ans.
Oui.
Wir gehen zurück zum René Baumann. Er ist jetzt in Amerika. Die wissen nicht ganz genau, wie er da gekommen ist. Wahrscheinlich über Stuttgart. Wenn du da wieder auftauchen?
Er taucht eigentlich wieder 1967 auf, wo er in Oklahoma seine Offiziersausbildung gemacht hat. Und nach dieser Ausbildung, also er scheint sehr ein motivierter Soldat zu sein, das hat der Claude Stauder schon gesagt, während der RS war er ein absoluter Spitzensoldat gewesen, oder ein Spitzenrekrut, besser gesagt. Er macht nach dieser Offiziersausbildung auch noch die Fallschirmausbildung als Fallschirmspringer. Das ist noch speziell, das ist wirklich eine Eliteeinheit. Und das sind alles Freiwillige, kann man niemanden dazu zwingen, weil es so eine strenge Ausbildung ist. Und im Herbst 1967 wird dann nachher an der Unterstützungseinheit von 82nd Airborne Division, also das ist in Amerika scheinbar eine sehr legendäre Division, wird er zugeteilt und er hat dort die Aufgabe von einem Forward Observer. Das sind die, die eigentlich in feindliches Gebiet aufklären und dann eigentlich der Artillerie Ziel durchfunken.
Heißt das übersetzt, dass er jetzt damit muss rechnen, an die Front geschickt zu werden?
Zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nicht wirklich. Weil 1967, man muss dort vielleicht noch ein bisschen zurückschauen, dann war es eigentlich so gewesen, dass bei den Amerikanern so geheißen, ja, eben der Feind ist schon fast am Boden und gleich geht er auf. Aber nachher 1968, vielleicht sagt für eine Tet-Offensive etwas, das war eigentlich so ein bisschen der Gegenschlag gewesen von der, vom Vietcong, dann hat sich das geändert.
Now here is NBC News correspondent Frank McGee.
The new communist campaign in Vietnam continues. Just after midnight their time, a band of Viet Cong raiders blew up a power installation and attacked two police stations in Saigon. Other small bands still roam the city. The Viet Cong are reported to be in complete control of a militant Buddhist headquarters less than a mile from the center of town. And there are reports that the National Liberation Front has formed a revolutionary council to run Saigon.
Komm, wir reden über den Krieg, der jetzt im Zentrum dieser Geschichte steht, den Vietnamkrieg. Kannst du mir den historisch herleiten? Der ist ja 1967, wo wir jetzt stehen geblieben sind, schon recht alt.
Ja, also eben absolute Kurzversion vielleicht, Geschichte von Vietnam. Also lange ist das eine Kaiserdynastie von wechselnden Familien gewesen. Nachher, Mitte 19. Jahrhundert sind die Franzosen nach Vietnam gekommen und haben eigentlich das Land fast 100 Jahre als Kolonie regiert oder einmal zusammen mit den Ortskräften dort. Und nachher, nach dem Ende vom Zweiten Weltkrieg hat der Ho Chi Minh, das hat vielleicht auch noch vielen Leuten etwas, hat echt die Unabhängigkeit von Vietnam ausgerufen. Und das haben die Franzosen nicht hernehmen oder? Und die haben nachher, es war eigentlich nachher ein recht blutiger Krieg gewesen, der erste Indochina-Krieg. Fast 500.000 Tote. Das ist nach 10 Jahren haben die Franzosen sie abgerückt. Und die sind eigentlich von den Amis ersetzt worden. Also, die haben eigentlich die Unterstützung von Südvietnam. Es hat sich dann wie so geteilt, das Land, eben im Nordvietnam sind die Kommunisten an Macht gewesen und im Südvietnam die alten Nachfolger der Kaiserdynastie. Und das Engagement für Südvietnam hat die Amerikaner eigentlich wie laufend immer wie mehr ausgebaut. Also zuerst waren es Militärberater, dann Waffen. Und eigentlich der definitive Krieg dritt, das ist 1964 im Sommer. Das ist der sogenannte Tonkin-Zwischenfall. Das sind eigentlich zwei vermeintliche Angriffe auf US-Kriegsschiffe dort in der Küste. Der zweite Angriff hat sich dann später hergestellt, dass der echt fingiert ist, dass der gar nie stattgefunden hat.
My fellow Americans, as President and Commander-in-Chief, it is my duty to the American people to report that renewed hostile actions against United States ships on the high seas in the Gulf of Tonkin have today required me to order the military forces of the United States
Der Konflikt hat mitten im Kalten Krieg stattgefunden. Ein wichtiger Begriff dabei ist die Domino-Theorie. Kannst du mir die erklären? Was hat die für eine Rolle gespielt?
das ist die Theorie, dass der Kommunismus eigentlich so ansteckend ist, dass es sich ausbreitet wie ein Lauffeuer. Also quasi, wenn ein Land in einer Region kommunistisch regiert wird, dass das nachher auf die anderen Länder wie so überdreht. Und das war die Begründung von den Amerikanern, dass sie dort quasi schon den Riegel schieben.
Der Krieg hat weit weg stattgefunden von der Schweiz. Die Schweiz war damals wie heute offiziell neutral gewesen. Ist sie wirklich neutral gewesen, was der Konflikt angeht?
Nein, eigentlich nicht. Also es ist noch interessant, es gibt eine Forschungsstelle Dodis von der Uni Bern, wo kann man all die diplomatischen Dokumente von dieser Zeit, Briefe vom Bundesrat, von der Botschaft, kann man anschauen. Wenn man das durchliest, dann offiziell neutral, inoffiziell natürlich auf der Seite der Amerikaner. Wichtig ist auch zu betonen, dass eigentlich Kriegsgüter hat man dann noch relativ frei exportieren können. Und das hat die Schweizer Industrie auch gemacht in den USA. Es gibt ein Buch vom Historiker David Cafino, der gesagt hat, dass ein paar US-Waffensysteme sogar wirklich von Schweizer Technologie sind abhängig waren.
Die Schweiz spielt institutionell eine gewisse Rolle, eine kleine. Es gibt Leute, die ganz konkrete Rollen spielen. Und dort mit zurück zum René Baumann. Wenn muss er an die Front. Was wisst ihr über seinen Einsatz im Vietnamkrieg selber?
Ich habe mit der Recherche auch mit dem Tommy O. Meeker geredet, ein Vietnam-Veteran, ich glaube jetzt 82, und er hat die gleiche Einheit wie der René Baumann dient und hat mit ihm sogar das Zimmer geteilt.
So we were there together and we were also roommates in Fort Bragg together for a little while, a couple of months maybe. So I knew him fairly well. He was a very outgoing person. He was always happy. He's always smiling. So personality-wise, he was just a very nice guy. And then we were sent to Vietnam. So there are three brigades, first, second, and third. They only sent the third brigade to Vietnam.
Mm-hmm.
And so we were part of that 3rd Brigade, and we went to Vietnam in February of 1968.
Die beiden sind im Februar 1968 in Vietnam gekommen. Das ist wirklich gerade unmittelbar nach der Tet-Offensive gewesen, die eben gewissermaßen ein Überraschungsangriff war für die US-Amerikaner, und die haben dann eigentlich darauf reagiert, dass sie mehr Leute an die Front geschickt haben, um einfach die Frontlinie zu stabilisieren. Und die beiden Männer, also der Baumann und der Meeker, waren südlich von Stadt Hue stationiert. Das war echt dort so ein bisschen die Frontlinie. Der Tommy Meeker hat erzählt, dass der René Baumann während dem Einsatz ist er zweimal auf Saigon beortet wurde. Das ist echt die Hauptstadt von Südvietnam oder auch die Hauptzentrale der Amerikaner in diesem Vietnamkrieg. Und das war wegen seinem Einbürgerungsprozess. Also er hatte dann den amerikanischen Pass noch nicht gehabt, er war immer noch Schweizer gewesen. Aber die Einbürgerung ist eigentlich kurz bevor gestanden. Leider ist es nachher nicht so weit gekommen.
Our mission that day was to guard the road, because to take supplies out into the forward fire support bases, because the artillery rounds were very heavy. They're too heavy to take in by helicopter. So they had to go in by trucks.
Am 5. Mai hat der René Baumann den Auftrag gehabt, einen Versorgungskonvoi zu patrouillieren. Das war dann noch speziell, das war Monsunzeit. Und das hat echt zur Folge gehabt, dass man die Artilleriegeschütze nicht hat können per Helikopter ab Front tun. Also man musste das quasi auf dem Landweg machen. Und er hat eigentlich den Auftrag gehabt, den Konvoi zu sichern, ist aber dabei in den Hinterhalt geraten. Wir haben dann Tommy Meeker gefragt, ob er sich an den Tag noch erinnern kann.
I was just reading over our history of our part in the Vietnam War. I don't know how much detail you want. René and I were called forward observers. So we would go with the infantry units and we would call in over a radio artillery fire.
Nach allem, was wir wissen, hat ihn an diesem Tag eine Gewehrkugel am Hals getroffen und er war auf der Stelle tot.
It led to a very intense battle. They discovered the ambush before the convoy. And my understanding is Rene was calling in over the radio artillery fire on the North Vietnamese when he was shot, and he died very quickly.
René Baumann ist nach diesem Einsatz verstorben. Ist er der einzige Schweizer, der in diesem Krieg gefallen ist?
Das wissen wir nicht so genau. Aber was wir wissen, ist, dass er bei weitem nicht der einzige Schweizer war, der in Vietnam gekämpft hat. Also wir sind für die Recherche im Bundesarchiv gegraben. Ich wegen Baumann ursprünglich. Wir denken, da muss doch sicher irgendwie Akten rum sein. Leider war es nur ein einziger Brief von der Militärjustiz, der sich beim damaligen EDA erkundigt hat, was es mit dem Schweizer, der dort eben gestorben ist, auf sich hat. Eben, über Baumann haben wir nicht viel gefunden, aber wir haben wirklich diese Aktenberge gefunden von anderen Schweizern, die zur Zeit des Vietnamkrieges in den USA mitgedient haben. Also wir haben Listen gefunden mit 65 Namen, aber man kann sagen, dass das auch bei weitem nicht abschließend ist.
Ist das erlaubt gewesen?
Nein, natürlich nicht. Also, Betroffene sind zum Teil auch zu Gefängnisstrafen verurteilt, zum Teil in Abwesenheit. Also, es ist verboten, Freundendienst. Das ist eine Straftat laut militärem Gesetz. Man muss aber sagen, das damalige Rekrutierungssystem, der Draft in den USA, war echt so gewesen, dass alle Einwohner, also eben egal, ob es US-Bürger oder eben Green Card Holder, also so eben Arbeitsmigranten, sind einberufen worden. Also auch Ausländer mit Arbeitsvisum.
Was sagt denn die offizielle Schweiz zu den Leuten, die in Vietnam gekämpft haben?
Also für die offizielle Schweiz, für den Bundesrat und auch für das Parlament war das ein riesiges Problem gewesen. Auf diplomatischem Weg haben die Schweiz alles versucht, damit sie für die Schweizer Bürger, die in die USA sind, ausgewandert, die eben zu dem Zeitpunkt noch recht viel waren, dass es da irgendwie eine Ausnahmeregelung gibt. Und speziell war es, gab mal so einen Freundschaftsvertrag zwischen den USA und der Schweiz von 1850, wo man eben explizit geregelt hat, dass die Schweizer Bürger nicht in die US-Armee müssen einrücken. Und die Schweizer haben immer auf diesen Vertrag gepocht und der Amis ist die Sonderwurst immer so ein bisschen Dorn im Auge. Es ist noch lustig, es gibt in der Biografie von Dwight Eisenhower, eben Ex-Präsident und berühmter General, der hat den Vertrag mit den Schweizer mal kommentiert mit dem Satz «A lapse which has never been corrected». Also ein Fehler, der nie ist korrigiert wurde. Aber das muss man wirklich den Schweizer Diplomaten zugutehalten. Die haben wirklich einfach nicht Lust gelassen und sie haben tatsächlich die Ausnahmeregelung können aufrechterhalten, auch während dem Vietnamkrieg. Und es hat so funktioniert, dass die Schweizer Arbeitsmigranten, wenn sie zum Draft aufgeboten wurden, haben sich mit dem Konsulat oder eben mit der Botschaft, dort wo sie waren, haben sich in Verbindung setzen und die haben nachher für sie geschaut, dass sie nicht einrücken müssen. Das Ding war aber, dass viele Schweizer eigentlich mit der Absicht in die USA sind gegangen, dass sie Amerikaner werden wollen und dass der Dienst ihrer Armee der schnellste Weg war, um so einen Pass zu bekommen. Aber das sieht man noch beim René Baumann. Und die sind dann halt zum Teil gleich eingerückt. Und zum Teil haben die Leute einfach auch nicht gewusst, dass es die Möglichkeit gibt für die Ausnahme. Und was man auch noch muss sagen, wenn man auf die Ausnahme pocht hat, hat es auch Nachteile gehabt. Also die Einbürgerung war dann sehr schwierig gewesen, oder fast unmöglich. Und man hat auch Probleme gehabt, wenn man wieder in die USA einreisen
wollte. Das Problem, dass Schweizer vor allem Männer in fremden Dienst stehen und in fremden Krieg mitkämpfen, ist ja nicht etwas, das auf Vietnam beschränkt ist, das die Schweiz schon immer beschäftigt hat, seit den Söldner. Auch nach Vietnam, oder? Es ist, glaube ich, schon so, dass fast in jedem Krieg auf der Welt irgendwo einmal eine Schweiz mitkämpft hat oder tut.
Genau, also in neuerer Geschichte sind es auch schon eher Einzelfälle, aber auch gerade in den beiden Kriegen vor dem Vietnamkrieg, also zum Beispiel der Indochina-Krieg, wo die Franzosen in Vietnam gekämpft haben, oder der Algerienkrieg, dort gibt es hunderte Schweizer, die dann eben in der Fremdenlegion von Frankreich sind und mitgekämpft haben. Und du hast es schon erwähnt, eben, die Schweiz hat jahrelang eine Söldner-Tradition gehabt. Dazumals, eben bis in die 60er, hat es oft wirtschaftliche Gründe gehabt. Mittlerweile ist klar, die Einzelfälle, die heute irgendwie noch in einen Krieg ziehen, die machen das meistens aus anderen Gründen.
Wir gehen zum Schluss nochmal zum René Baumann. Und auch gefallen ist im Krieg, ist sie leicht am Zug in die Schweiz gekommen?
Ja, von dem können wir ausgehen. Also er ist auf dem Friedhof Colombier begraben und wir haben zum Beispiel auch den Sternenbanner in der Hand gehabt. Also eigentlich die amerikanische Flagge, wo sie Sarg dazu mal, es ist ja Tradition, dass alle US-Soldaten, die im Krieg gefallen, die werden dann so in einem Sarg mit der amerikanischen Flagge umwickelt zurückgebracht. Die haben wir also auch gesehen. Hm. Wir können uns davon ausgehen, dass der Sarg und das Grab dort wirklich echt ist. Aber das ist auch der Grund, wieso wir überhaupt auf die Geschichte gestossen. Die Schweizer Behörden haben seit dort eigentlich bis heute nie offiziell registriert. Weil jetzt irgendwie ein entfernter Verwandter von ihm ist gestorben, haben wir jetzt ihn nachträglich noch für verschollen erklären wollen, aber dass er recht aus seiner Mär berechtigt ist. Hm. Und das war noch speziell gewesen. Also es hat dort so eine Amtsblattmeldung gehabt, und so sind wir überhaupt auf die Geschichte gestossen. Aber wieso die Schweizer Behörden ihn eigentlich nie für tot erklärt haben, obwohl sie nachweislich, eben, wir haben den Brief, den ich schon erwähnt habe, sie haben davon gewusst, das ist echt bis heute ein Rätsel. Und das haben unsere Recherchen leider auch nicht genau herausfinden können. Also man kann spekulieren, dass das sicher damit zu tun hat, dass er ein Söldner war, aber wieso genau, das wissen wir bis heute nicht.
Hat er für die Amerikaner reagiert auf sein Tod?
Ja klar, also die Amerikaner, die feiern natürlich ihre Kriegshelden. Was man noch muss wissen, die Mutter von René Baumann, die hat vom amerikanischen Militärattaché in der Schweiz postum noch zwei Ehrenmedaillen bekommen. Sie hat auch x Briefe bekommen, die wir auch alle gesehen haben, unter anderem vom Lyndon B. Johnson, also vom Weißen Haus. Der hat ihre auch quasi
Dank vom
damaligen Präsident, der Dank quasi für das Opfer, das sie erbracht hat und ihren Sohn natürlich. Und sein Name ist auch eingraviert an x Ehrendenkmal, also unter anderem auch beim Nationalfriedhof Arlington in der Nähe von Washington D.C. Und der Claude Stauder hat uns erzählt, dass er extra mal auch über ihn ist auf Washington, um quasi ihm dort zu erweisen.
Non, alors moi j'étais à Washington, hein?
Oui.
Bon, oui. Dans un voyage, pas oui. seulement à oui. Washington, oui. mais c'était important d'aller voir le mémorial oui. du oui. Vietnam.
Oui.
J'ai discuté avec des anciens,
oui.
avec des vétérans, parce que c'est des oui. vétérans qui s'occupent d'entretien et conseillent. Et vous avez vu qu'on peut commander encore le nom. Ils vous l'envoient, hein, mmh. si vous demandez, si vous donnez le nom et l'année. Mais j'ai les larmes aux yeux.
Oui, oui.
Mais encore maintenant. Mmh. Ça va aller. Mmh. Non, non, j'étais vraiment... J'étais très lié. Très, 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 très lié.
Und dort sind wir zurück aus Washington, zurück aus Colombier. Danke, Quentin, für das Gespräch.
Merci dir, Philipp.
Der Text von Quentin Schlappach, den er zusammen mit dem Berno Durchschmidt geschrieben hat, empfehle ich euch von Herzen empfehlen und ich tue ihn euch in Episoden beschrieben verlinken. Den findet ihr auch im Print dann, im Samstag im Magazin. Das war es mit dem Apropos für diese Woche. Diese Folge von Apropos hat Noah Fendt produziert. Ich heiße Philipp Loser. Euch allen ein schönes Wochenende. Bis am Montag. Ciao zusammen.
Thank you.